Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Heute geht es um Language of Hope and Advocacy im Englischunterricht. Mein Name ist Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen und ich spreche mit den beiden Herausgebenden der Ausgabe Language of Hope and Advocacy, Carola Suhrkamp und Ricardo Röhmhild. Die beiden sind Didaktikprofessorin und Professor, Carola an der Universität Regensburg und Ricardo an der Universität Passau. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank. Hallo.
Hallo.
Man könnte ja momentan den Eindruck haben, dass viele der Dystopien, die wir im Englischunterricht so besprechen, zu unserer Realität geworden sind. Gewaltvolle Konflikte, Klimawandel, Naturkatastrophen, Inflation, überall ist Krise. Ist es da nicht ein wenig weltfremd oder sogar naiv, eine Sprache der Hoffnung zum Unterrichtsgegenstand zu machen?
Dankeschön, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn diese Krisen, diese Verzweiflung, diese Wut sehen wir auch. Vielleicht hilft es dann aber, darüber nachzudenken, was meinen wir nicht, wenn wir von Hoffnung im Kontext von Fremdsprachenunterricht sprechen. Wir meinen nicht passive Hoffnung. Das ist ein Hoffen darauf, dass es in der Englischklausur die beste Note gibt, obwohl ich dafür nicht gelernt habe. Das ist idealistische Träumerei, das ist Wunschdenken. Das meinen wir nicht. Wir meinen kritische oder radikale Hoffnung. Dabei geht es darum, den Status quo zu identifizieren, den Status quo zu kritisieren und den Status quo zu transformieren. Hier wird auch klar, dass diese negativen Emotionen, diese Empfindung von Krise in einer Sprachpädagogik der Hoffnung eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie gehören dazu, sind oft Ausgangspunkt einer Art enttäuschten Hoffnung. Enttäuschung, Wut, Verzweiflung, Krise, all das kann dann als Antriebsfeder für die Suche nach einer besseren Hoffnung dienen. Und ein anderer Gedanke ist dabei auch sehr hilfreich, der von Corinne Perluchon und anderen Wissenschaftlerinnen im Kontext Hoffnung gedacht wird. Perluchon unterscheidet im Französischen zwischen Espoir und Espérance, beides Hoffnung auf Deutsch. Espoir ist dabei aber eher eine Einstellung, eine Haltung, ein Mindset. Das hat viel mit Optimismus zu tun und ja, auch mit Idealismus. Aber Espérance auf der anderen Seite beschreibt eine Fähigkeit, ein Skill. Das ist Hoffnung als Fähigkeit. Hoffnung ist etwas, was man kultivieren kann, was man pflegen kann, was man ausüben kann. Das ist etwas, was man lernen kann und wofür wir als Lehrkräfte auch unterrichten können. Und um das auf den Unterricht zu übertragen, hilft ein Dreischritt. Laut Clive Snyder sind zentrale Komponenten von Hoffnung das Goals Thinking, das Pathway Thinking und das Agency Thinking. Goals Thinking bedeutet, dass unsere Lernenden und wir auch Visionen einer besseren, nachhaltigeren, gerechteren Zukunft brauchen. Eine bessere Zukunft ist aber gar nicht so einfach vorzustellen, wenn die Lebensrealität eben keine Anhaltspunkte auf andere Möglichkeiten bietet. Zweitens brauchen wir auch Pathway Thinking, nämlich die Fähigkeit, mögliche Wege, also Pathways, zu diesen Zielen zu identifizieren. Denn ohne konkrete Schritte, unsere Ziele zu erreichen, bleibt hoffnungsvolle Pädagogik nur eine Anleitung zur idealistischen Träumerei. Und drittens, das Agency Thinking ist ganz wichtig, denn wir müssen uns auch in die Lage versetzt fühlen, tatsächlich zur Verbesserung der Situation beitragen zu können. Wir brauchen eine Art Selbstwirksamkeitsempfinden als aktive Handlungstragende in dieser Welt für eine bessere Zukunft.
Ja, das ist ja eine richtige Neuausrichtung, die erstmal wir Lehrkräfte machen müssen, also ein neues Mindset. Welche Skills, welche Kompetenzen muss ich denn da so oder darf ich da in den Vordergrund stellen?
Im Heft geht es dann weniger um die Kompetenzen der Lehrkräfte als um das, was Lernende eigentlich brauchen, um hoffnungsvoll in die Zukunft schauen zu können. Und zwar nicht passiv schauen, wie Ricardo das gerade erläutert hat, sondern sich eben aktiv beteiligen. Es geht ganz viel um Partizipationsfähigkeit. Das wird ja heute im Kontext zum Beispiel auch von Demokratiekompetenz diskutiert. Das ist eine wichtige Fähigkeit, die ich brauche, um mich überhaupt einbringen zu können. Und wie alle Kompetenzen weit gefasst sind, brauche ich Wissen, Fähigkeiten und Haltung. Und das Haltung entspricht vielleicht am ehesten dem, was Ricardo gerade als Mindset beschrieben hat. Ich muss offen sein für neue positive Zukunftsvisionen. Ich muss auch daran glauben, dass es die gibt. Ich muss aber auch ein Wissen darüber haben, was mögliche positive Visionen sind. Und ich muss die Fähigkeit haben, eben an deren Ausgestaltung mitzuwirken. Und für den Englischunterricht ist jetzt hier zentral, dass es um sprachliche, kommunikative Fähigkeiten gibt. Also die brauche ich, um mit anderen mich überhaupt zu verständigen über positive Zukunftsvisionen, mich mit meinen eigenen Ideen einzubringen, mich zu positionieren, aber das eben hoffnungsvoll. Und die andere Sichtweise, die wir haben, ist ja auch eine Fürsprache entwickeln. Also auch Diskriminierung zum Beispiel zu erkennen und einzutreten und für andere zu sprechen. Und da brauche ich eben auch in der Fremdsprache das, die notwendigen sprachlichen Mittel. Und deswegen haben wir uns eben auf diesen sprachlichen Fokus, einen etwas anderen sprachlichen Fokus konzentriert.
Ich finde, da haben wir einen guten Anschluss zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ja häufig so ein großer Begriff ist und wir im Unterricht wissen gar nicht so wirklich, ob man das jetzt so zum Konzept machen soll und wenn ja, was. Das finde ich sehr schön und auf der anderen Seite, ich finde, das wünschen wir unseren Jugendlichen auch, dass sie mit dem Willen und auch der wie soll ich sagen, dass sie auch denken, sie können etwas verändern, dass sie das Bewusstsein haben, dass ja die Jugend häufig prägt, so man ist vielleicht noch Stürmer und Dränger und möchte die Welt verändern. Ihnen dafür sprachliche Mittel zu geben, finde ich ganz toll. Was meint ihr denn eigentlich mit Languages of Hope?
Languages of Hope bezeichnet auf der einen Seite eine Art und Weise zu sprechen, die an und für sich schon hoffnungsvoll ist. Das kann hoffnungsvolles Vokabular sein, das kann aber auch die Art und Weise sein, wie wir über Krisen sprechen. Auf der anderen Seite, das ist relativ schwammig, ne? Aber auf der anderen Seite können wir mit Language of Advocacy, was ja ein zweiter Teil dieses Heftes auch ist, ganz, ganz konkrete Aussagen dazu tätigen, wie diese Fürsprache aussieht. Da gibt es kommunikative Strategien zu, wie zum Beispiel hohe Modalität. Das heißt nicht, du kannst etwas machen, nein, du musst etwas machen, du musst etwas bewirken. Es ist direkte Ansprache. Für eine Language of Advocacy gibt es also entsprechend ganz viele Möglichkeiten, die prägnant und konkret zu charakterisieren, die wir im Basisartikel dieses Heftes ausgeführt haben.
Und wir haben auch zum Beispiel über verschiedene Zeitformen nachgedacht. Wie kann ich überhaupt über die Zukunft sprechen? Welche grammatikalischen Strukturen brauche ich da eigentlich im Englischen? Auch das eben geknüpft immer daran, dass man Visionen, Zukunftsvisionen aushandelt gemeinsam. Aber es geht nicht nur um diese rein kommunikativen Kompetenzen, sondern zum Beispiel auch um Textmedienkompetenzen. Ich muss ja auch erstmal Wissen über mögliche positive Visionen erlangen und dafür werden Texte gelesen, angeschaut, gehört und diese wichtigen textuellen Kompetenzen, auch Erschließungskompetenzen braucht man auch, um überhaupt erstmal mitreden zu können. Und deswegen ist es beides, es ist sprachliches Lernen, aber eben auch literarisch-mediales Lernen.
Wunderbar, wenn man das mit dieser Haltung der Hoffnung und zwar nicht der naiven Hoffnung verbindet, wie ihr es gerade erklärt habt. Und mir gefällt auch das Bild gut, dass man Hoffnung trainieren kann wie einen Muskel. Wollen wir uns mal das Trainingsprogramm anschauen, das ihr in dieser Ausgabe für uns zusammengestellt habt?
Es ist ja so, dass man vielleicht jetzt denken könnte, naja, das ist etwas für ältere Lernende. Was kann man denn mit jungen Lernenden auch hier schon machen? Weil es ja schon auch herausfordernd sich anhört und auch herausfordernd ist. Wir haben aber für alle Altersstufen in dem Heft Unterrichtsvorschläge und auch für die Stufe 5-6 schon die Arbeit mit einem Bilderbuch, wo es um Diskriminierung aufgrund des Hauttons geht, nicht nur, also nicht der Hautfarbe, sondern Colorism des Hauttons. Und in diesem Bilderbuch, das kleine Mädchen, die Protagonistin, die wird alle möglichen Wörter genannt, die diskriminierend sind. Und in der Geschichte selbst tritt niemand für sie ein. Und der Vorschlag ist eben jetzt, dass man Lernenden auch auf eine, sag ich mal, niedrigeren Sprachstufe schon zeigt, wie man sprachlich eigentlich jetzt für andere eintreten kann, um auch gegen Diskriminierung sich zu stellen und ganz klar zu signalisieren, was sprachlich erwünscht ist und was eben nicht erwünscht ist und diese diskriminierende Sprache eben zu vermeiden anhand eines Bilderbuchs. Und dann geht das weiter. Ne? Dann hat Ricardo sicherlich noch ein Beispiel für die Mittelstufe.
Genau, und hier freuen wir uns, einen Beitrag von Frau Gematz und Michael Rogge im Heft zu haben zu Advocating for Children in Need. Denn eines von vier Kindern, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien, gilt als arm. welche Folgen hat das, was könnte man dann gegen Kinderarmut tun? Denn immerhin wird ja in der UN-Kinderrechtskonvention auch jedem Kind das Recht auf förderliche Lebensumstände zugestanden. Und in diesem Unterrichtsbeitrag entwickeln die Lernenden dann anhand von Fallstudien Lösungsansätze, sie visualisieren und präsentieren diese in einer Language of Advocacy. Dabei wird unter anderem auf die Aktivität des Problem Trees zurückgegriffen, bei der Lernende zunächst die Root Causes von Kinderarmut benennen, ehe sie dann das Problem im Stamm des Baums sozusagen genauer beschreiben und in der Baumkrone Effekte identifizieren, die dieses Problem mit sich bringt. In einem zweiten Schritt stellen sie dem Problem Tree dann einen Solution Tree an die Seite, bei dem Lösungen für die vorher identifizierten Probleme verhandelt werden. Zusammengefasst zeigt dieser Beitrag also, dass eine Hopeful Language Pedagogy andockbar ist an ganz konkrete globale Herausforderungen, wie hier Kinderarmut, an Rahmenwerke, die existieren, wie zum Beispiel die Kinderrechtskonvention und didaktische Ansätze, die wir kennen aus unseren Bezugs- und Partnerdisziplinen, hier am Beispiel der Problem- und Solution-Trees aus der Kinderrechtserziehung.
Ich glaube, das dockt auch wahnsinnig gut an die Lebenswelt unserer Schülerinnen und Schüler an, die ja häufig direkt nach dem Unterricht an der Bushaltestelle Situationen erleben, in denen sie diese sprachlichen Mittel brauchen können, egal in welcher Sprache erstmal. Aber allein zu wissen, es gibt Strategien und es gibt Vokabular dafür, das ich benutzen kann und ich kann ein Problem erkennen und analysieren, das sind unglaublich wichtige Kompetenzen, um eben wahrscheinlich auch dieses Mindset, von dem ihr sprecht, auf die Dauer sozusagen zu befördern und auszubilden. Was können wir mit der Oberstufe machen?
Für die Oberstufe haben wir einen Beitrag dabei, einen ganz spannenden zu rhetorischen Strategien von Max von Blankenburg. Ich habe vorhin auch nicht erwähnt, der Beitrag zu dem Bilderbuch war von Irene oder ist von Irene Heidt. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Für die Oberstufe hat sich Max von Blankenburg einer Rede von Roberta Metsola gewidmet, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, die in einer sehr hoffnungsvollen Rede über die Werte Europas gesprochen hat und warum es wichtig ist, diese Werte in einem vereinten Europa aufrechtzuerhalten. Und das ist so ein ganz gutes Beispiel, dass man an Modelltexten lernen kann, wie eigentlich jetzt im richtigen Leben außerhalb der Schule, in der Lebenswelt, in diesem Fall eine Politikerin, welche Sprache sie benutzt, um eben diese Hoffnung für ein vereintes Europa auszuführen und andere davon zu überzeugen. Und in dem Unterrichtsbeispiel werden dann konkrete Strategien erst aus dieser Rede herausgesucht. Das ist also wirklich Lernen am Modelltext, um dann einen eigenen Text zu erstellen, um zu sagen, wie man eben rhetorische Strategien einsetzen kann, um andere von einer Idee zu überzeugen und sie mitzunehmen, zu begeistern. Und das wird dann umgesetzt in ein sogenanntes White Paper. Das heißt, wir haben auch neue Zielprodukte für den Englischunterricht integriert, die vielleicht noch nicht so vertraut sind Lehrenden. Das ist im Prinzip so ein bisschen zu verstehen wie so eine Anleitung, wie man das eigentlich macht sprachlich, wenn man andere von einer guten Idee überzeugen möchte.
Und in dem zweiten Beitrag für die Oberstufe haben Carola und ich uns dem literarischen Lernen gewidmet. Wir benutzen hier die Short Story Firewall, die sich dem Genre des Solarpunk zuschreiben lässt. Und die Lernenden analysieren und lernen hier genrespezifische Merkmale für Solarpunk. Sie füllen Leerstellen im literarischen Text und beantworten Fragen wie, wie konnte es zu der in der Geschichte präsentierten Realität überhaupt erst kommen? Und setzen sich dabei kritisch mit dem Status quo der eigenen Lebenswelt auseinander. Firewall ist eine Short Story, die die Geschichte von Los Angeles erzählt in einer unbestimmt weit entfernten Zukunft, in der Waldbrände, genauso wie heute, die Metropole bedrohen. Aber die Einwohnerinnen Los Angeles haben mithilfe technologischer Errungenschaften eine Wasserkuppel um die Stadt gebaut. Eines Tages wird dann allerdings ein Riss in der Kuppel entdeckt, gerade als sich ein besonders verheerendes Feuer der Stadt nähert. Und wir werden jetzt nicht spoilen, was in der Short Story passiert, aber in dem Beitrag sprechen wir davon, dass wir diese Vision einer Zukunft nutzen, in der vieles, aber bei weitem nicht alles besser zu sein scheint als heute. Um dann, Carola hat schon erzählt, neue Zielprodukte. Hier nutzen wir die Mystery-Methode, die vielleicht aus der Geografie, aus den Sozialwissenschaften bekannt ist und aus den sozialen Fächern, um auf dieses eingangs erwähnte Pathway-Thinking abzuzielen. Wir haben nämlich mit der Geschichte eine Zukunftsrealität, die sie uns anbietet. Wir haben aber auch mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler im Jetzt, im Heute, eine Jetzt-Realität. Aber wie kommen wir vom Jetzt zu dieser Zukunftsrealität? Technologisch gesprochen, gesellschaftlich, politisch, aber eben auch ökologisch. Und um das herauszufinden, das birgt enorm hohes Diskussionspotenzial und ist deshalb für einen kommunikativen, literaturbasierten Englischunterricht hochgradig interessant. Wir arbeiten hier also mit Texten und Genres, die Visionen einer besseren Zukunft anbieten, die Stories of Hope and Transformation erzählen und nutzen dann Techniken des literarischen Lernens, die wir alle schon kennen, wie das Füllen von Lehrstellen, um damit Unterricht für die Zukunft zu machen.
Das klingt super. Kannst du noch was zur Mystery-Methode sagen?
Ja, sehr gern.
Falls es jemand noch nicht kennen sollte.
Die Mystery-Methode kenne ich persönlich aus dem Geografieunterricht. Man hat eine Situation A und einen Endpunkt B. Und dieser dazwischen existieren ganz viele verschiedene Schritte, die aber unbekannt sind. Die sind den Schülerinnen und Schülern unbekannt und gegebenenfalls aber auch der Lehrkraft unbekannt. Aber jetzt geht es darum, den Weg von A nach B zu rekonstruieren. Dabei kann die Lehrkraft in einem differenzierten Unterricht schon Material an die Hand stellen, die dann verschiedene Schritte abbilden. Das müssen aber nicht alle Schritte sein und auch nicht alles Material, was angeboten werden muss, von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden, um diese Reise zu rekonstruieren von A nach B. Das ist extremst diskursiv und kommunikativ, weil pro Gruppe, wenn man das in Gruppenarbeit macht oder pro Partnergruppe oder auch pro Einzelperson, ganz andere Lösungen herauskommen können. Und man muss eben diskutieren, welche von diesen angebotenen Lösungen macht am meisten Sinn.
Es klingt nach einer guten Methode, eine Klasse auch wirklich zum Sprechen miteinander bringen zu können.
Das stimmt.
Super. Einen Film habt ihr auch noch in petto, habe ich gesehen.
Wir arbeiten auch mit nicht-fiktionalen Texten. In einem Beitrag, den ich selber geschrieben habe, How If We Act Now, We Can Yet Put It Right, arbeitet die Lerngruppe dann mit dem Dokumentarfilm Alive on Our Planet mit und von Sir David Attenborough. Und analysiert Erzählstrukturen und Argumentationsstrategien, die in dieser Eco-Documentary, in diesem Dokumentarfilm über den Klimawandel, über Nachhaltigkeit genutzt werden, um eine hoffnungsvolle Botschaft zu senden. Zumindest im letzten Drittel des Films. Denn auch wieder ohne Spoiler, ist ein super guter Film. Wenn man sich die ersten zwei Drittel anschaut, geht es stark darum, wie schlimm die Situation ist. Wir haben ganz am Anfang über Krisen gesprochen, ne? Der Status quo, der wird dort richtig ausgebreitet. Aber im letzten Drittel passiert etwas musikalisch, bildsprachlich, auch kommunikativ, verbalsprachlich, was die ganze Message des Films ins Hoffnungsvolle rückt, um dann auch zur Handlung aufzurufen.
Gefällt mir sehr gut, das auch zu dekonstruieren, weil auch das ist ja eine Narration, die wir aufnehmen können, die wir zerlegen können und eben unsere Meinung dort bilden können. Gefällt mir gut. Habt ihr noch einen Tipp oder einen Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen da draußen, wenn es um euer Thema geht?
Naja, wir können zumindest sagen, wir haben ja viele Methoden jetzt schon angerissen und auch vielleicht ein bisschen Lust drauf gemacht, auch mal methodisch sich das Heft anzuschauen. Wir haben aber auch noch eine ganz spannende Methode im Fokus. Das ist jetzt kein Praxisartikel. Das gibt's ja bei der Zeitschrift immer, dass eine Methode nochmal in den Blick genommen wird. Und hier hat Britta Freitag-Hild die Methode der Zukunftswerkstatt vorgestellt. Am Beispiel des Themas, wie man die eigene Schule sicherer im Prinzip hoffnungsvoll so gestalten kann, dass sich alle wohlfühlen und wie man das im Englischunterricht macht, wie man Ideen generiert, wie man untereinander Ideen aushandelt, wie man einen Plan aufstellt, dass man das auch zur Umsetzung bringt. Also das ist etwas, was man auch sehr schön in Austauschprojekten machen kann, auch in virtuellen Austauschprojekten gemeinsam so eine Zukunftswerkstatt zu planen und was sehr lernendenorientiert ist, weil die Lernenden eben mit ihren eigenen Ideen hier zu Wort kommen können. Aber auch hier zu Wort kommen, braucht es wieder eine besondere Sprache für besondere kommunikative Mittel. Und das ist, glaube ich, eine schöne Methode, die sich auf unterschiedliche Kontexte übertragen lässt. Insofern glaube ich, dass das Heft insgesamt viele konkrete Beispiele liefert und viele Beispiele, die man eben gut wirklich übertragen kann. Und wir hoffen, dass es viele interessierte Lesende findet und sind auch dankbar für Rückmeldungen, für Feedback. Wenn Lehrende etwas ausprobiert haben von unseren Vorschlägen, würden wir uns freuen über Rückmeldungen.
Ich hoffe auch, dass es viele ausprobieren. Ich bedanke mich bei euch herzlich für dieses schöne Gespräch und wünsche euch noch ganz hoffnungsvoll alles Gute für die Zukunft.
Danke, gleichfalls.
Herzlichen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.